Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Das Thema heute: Investmentsteuerreform. Was hat's gebracht? Mein Gast ist Andreas Beiß. Er ist Vorstand der Sauren Fonds Service AG und Mitglied im Steuerausschuss des Deutschen Fondsverbands, also jemand, der sich damit auskennt. Von Tower zu Tower, mir zugeschaltet im Mediapark, ist Andreas Beiß. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen, Björn.
Ja, Investmentsteuerreform wirksam seit Januar 2018. Dieses Investmentsteuerreformgesetz aus dem Sommer 2016. Vielleicht kannst du für alle mit dem Hintergrund wissen, dass du hast, nochmal sagen, warum man sich genötigt sah, eine Investmentsteuerreform durchzuführen.
Ja, das hatte mehrere Punkte. Da hatten wir einerseits EU-rechtliche Risiken. Da ging es insbesondere um eine Thematik, die mit der Ungleichbehandlung von ausländischen Investmentfonds zu tun hat. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil das hat auch mit der neuen Besteuerung auf deutschen Fonds mit den 15% Körperschaftsteuern zu tun, weshalb es ja die Teilfreistellung gibt. Dann hat es auch mit aggressive Steuergestaltung zu tun, die der Gesetzgeber festgestellt hat. Cum-Ex-Thematik sollte mittlerweile jeder aus dem Fachbereich kennen. Andere Themen waren aber auch so Themen wie letztendlich die Ermittlung des ausschüttungsgleichen Ertrags. Da hatte die Fondsbranche von Jahr zu Jahr immer wieder neue Tricks gefunden, um hier diese ausschüttungsgleichen Erträge relativ gering zu halten mit Derivaten. Auch das war dem Staat ein Dorn im Auge. Und dann hatte man noch letztendlich auch das administrative Thema vor Augen. Denn wenn man solche Dinge von der Fondsgesellschaft ermitteln lässt, dann muss das ja auch irgendwie überprüfbar sein, ob das alles auch so richtig ist. Und das ist natürlich bei tausenden von Fonds auch alles sehr schwierig. Und deshalb hat man da gesagt, wir müssen das neu gestalten. Und deshalb kam es zur Investmentsteuerreform.
So, jetzt ist ein Investmentsteuergesetz und die entsprechende Reform ein Riesending mit vielen, vielen Detailänderungen. Wenn wir jetzt mal so zwei, drei große Spiegelstriche und Stichwörter nennen wollen, was sind dann die wesentlichen Änderungen gewesen, die, sagen wir, für den klassischen Fondsanleger vor allen Dingen selbst hier wirksam geworden sind?
Ja, ich denke, das ist auch wichtig, auch jetzt im Rahmen dieses Podcasts nochmal zu verdeutlichen, dass wir jetzt nur von einem Teil der Investmentsteuerreform sprechen, denn das hat einerseits ja Konsequenzen auf Publikumsfonds und damit auf tendenziell auf Privatanleger gehabt. Auf der anderen Seite gibt es noch das Thema Spezialfonds, was tatsächlich den größeren Teil der Reform ausmacht. Aber das lassen wir außen vor, weil das wird jetzt eher noch den Rahmen sprengen und interessiert am Ende des Tages auch weniger den normalen Anleger und Anlageberater. Man muss ja immer vor Augen haben, dass der Staat seit 2008 sagt, lieber Anleger, wenn ich möchte an dem Zuwachs, den du hast, steuerlich partizipieren. Und ich möchte aber auch nicht grundsätzlich warten, bis du irgendwann mal verkaufst, denn da findet immer die Endabrechnung statt, sondern ich möchte währenddessen auch schon ein bisschen was haben. Weil ich muss ja auch jetzt schon Straßen sanieren und so weiter und so fort, also Steuereinnahmen haben. Und gerade mit Tesorien und Fonds, wo es ja quasi keine Ertragsquelle gibt, die man dem Anleger direkt zur Verfügung stellt, anders als bei ausschüttenden Fonds, musste der Gesetzgeber sich halt auch in Sachen Tesorien und Fonds Gedanken machen. Wie kann er einem Anleger, der in einen Tesorien und Fonds investiert, während der Haltedauer schon Steuer abknapsen. Und früher mussten die Fondsgesellschaften dafür den ausschüttungsgleichen Ertrag ermitteln, was nichts anderes ist als die Teile des Investmentfonds, die aus laufenden Erträgen kommen. Wenn man sich mal einen Fonds vorstellt, bildlich, da sind viele Wertpapiere drin. Und wenn die Wertpapiere steigen, dann hat das positiven Einfluss auf den Fondspreis. Wenn sie fallen, hat das einen negativen Einfluss. Wenn aus dem Wertpapier eine Dividende erzielt wird, dann hat das einen positiven Einfluss auf den Fondspreis. Die Kosten des Fonds haben einen negativen Einfluss auf den Fondspreis. Und letztendlich hat damals der Gesetzgeber gesagt, auf den ausschüttungsgleichen Ertrag, den lassen wir ermitteln, der aus den laufenden Erträgen resultiert und Teil der Kosten. Und an der Stelle hat man dann dementsprechend die Steuereinnahmen vernommen. Und das war dem Staat so kompliziert, wie ich es eben schon erwähnt habe. Und dafür hat man dann die Vorabpauschale erfunden. Und da kommen wir gleich noch zu. Also die Vorabpauschale ersetzt quasi den ausschüttungsgleichen Ertrag. Die Ausschüttung bleibt, wie sie ist. Die wird genauso besteuert wie bisher auch, mehr oder weniger. Und am Ende gibt es eine Endabrechnung beim Verkauf. Und von daher kann man eigentlich sagen, so viel hat sich gar nicht getan, wenn man sich die Grundzüge das Investmentsteuergesetz im Vergleich zu vorher anschaut. Es ist halt nur die Art der Ermittlung ein bisschen anders geworden.
Ein weiterer Begriff, der da immer rumgeistert, ist die Teilfreistellung. Vielleicht gehst du auf den auch ein, weil das ja ein Teil ist, der dann gerade bei Mischfonds oder so von vielen auch immer wieder als Frage kommt.
Ja, die Teilfreistellung hat damit zu tun, dass der Gesetzgeber festgestellt hat oder eigentlich gezwungen worden ist, denn er hat jahrelang die deutsche Fondsbranche subventioniert. Denn wenn ein deutscher Fonds in eine deutsche Aktie investiert war oder in eine deutsche Immobilie investiert war und die daraus resultierenden Dividenden vereinnahmt hat oder Mieteinnahmen, dann musste der Fonds auf seiner Ebene darauf keine Körperschaftsteuer zahlen. Während ein ausländischer Fonds, der in die gleiche Aktie investiert hat oder die gleiche Immobilie investiert hat, musste halt die Körperschaftsteuer zahlen. Das war eine Ungleichbehandlung, deshalb gab es auch Klagen gegenüber dem deutschen Staat von ausländischen Fondsgesellschaften. Und um das Risiko zu verringern für die Zukunft oder ganz zu vermeiden, hat man daher eben auch jetzt hier mit der Investmentsteuerreform die Besteuerung auch für deutsche Fonds eingeführt, was die Vereinnahmung von deutschen Dividenden und deutschen Mieterträgen angeht. Man wollte aber gleichzeitig die Investmentsteuerreform für den Privatanleger relativ steuerneutral rüberbringen. Und deshalb war es notwendig, auf Anlegerebene einen Ausgleich zu schaffen. Und man gleicht quasi mit der Teilfreistellung die neue höhere Belastung auf Fondsebene aus. Und die wird dann ausgelöst, wenn der Fonds im Prospekt letztendlich definiert, dass er mindestens 25% für sich in Aktien investiert. Dann bekommt man quasi die erste Stufe der Freistellung von 15%. Das heißt, auf alle Fondserträge, die ich habe, werden 15% reduziert und dann kommt darauf erst die Kapitalertragsteuer. Und bei Fonds, die letztendlich mehr als 50% in Aktien für sich investieren, dann ist die Teilfreistellung noch höher und liegt dann bei 30%. Und das ist nicht so einfach für viele zu verstehen.
Und es ist ja eigentlich, muss man sagen, auch ein relativ großzügiges Angebot. Selbst ein Fonds, der überhaupt keine deutschen Aktien hätte, kann seinen Leuten dann die Teilfreistellung von Erträgen bieten.
Ja, das stimmt nur begrenzt, weil letztendlich gilt das ja für ausländische Aktien genauso. Man zahlt überall seine Quellensteuer und man hat gleichzeitig als Staat, das ging früher, konnte man die im Ausland gezahlten Quellensteuern noch steuerlich verwursten oder berücksichtigen. Auch das ist dann eingestellt worden und deshalb gilt diese Teilfreistellung nicht nur für deutsche Fonds, sondern für alle Fonds, also auch von ausländischen Gesellschaften.
Jetzt ist es so, wir halten das gerade nochmal fest. Warum hat man das gemacht? Steuerliche Diskriminierung sollte verhindert werden, der Gestaltungsmissbrauch sollte eingedämmt werden, administrativer Aufwand sollte abgebaut werden und es sollte irgendwie alles verständlicher werden. Der Gesetzgeber hat ja selber, als das Gesetz gemacht worden ist, schon gesagt, wir wollen mal so eine Zeit lang gucken, wie das läuft und dann wollen wir eine Standortbestimmung machen und sagen, hat es funktioniert, was müssen wir noch verändern? Man hat ganz konkret gesagt, die Veränderungsjahre 2018, 2020, die will man dann erstmal abwarten, gucken, welche Erfahrungen dabei gesammelt werden. Und dann will man diese Ergebnisse alle mal zur Prüfung heranziehen und sich dann darüber unterhalten, was noch optimiert werden kann. Jetzt sind diese Veranlagungszeiträume steuerlich zwar noch nicht abgeschlossen, aber wir machen hier mal eine erste Bilanz für uns bei den Fondsgedanken. Frage an dich, ist das gut geworden? Sind die Ziele mehrheitlich erreicht worden oder sagst du, nee, das sehe ich eher nicht. Ich frage es dich einmal reflexmäßig und dann können wir ja gleich mal verschiedene Punkte uns anschauen, wo es funktioniert hat. Würdest du heute sagen, es war richtig und wichtig, das Ding gemacht zu haben und es hat das erreicht, was die wollten?
Also ich halte es für sehr sinnvoll, dass es gemacht worden ist, weil die Kritik, die war auch durchaus berechtigt, gerade was so Steuergestaltungen angeht. Da bin ich auch durchaus Kritiker gegenüber Fondsgesellschaften, auch wenn wir selber eine Fondsgesellschaft sind. Man muss das ganz klar so sehen, am Ende des Tages, das zeigt die Praxis ja auch historisch, überall da, wo man versucht, den Staat irgendwie zu täuschen, kommt irgendwann mal raus und ich sage ganz klar, das lohnt sich nicht und die Investmentsteuerreform hat jetzt schon im Großen und Ganzen, also mir fällt jetzt keine große Steuergestaltungsmöglichkeit mehr ein, die jetzt insbesondere bei Publikumsfonds umsetzbar ist. Das hat auch was mit Steuergerechtigkeit zu tun und von daher ist das aus meiner Sicht alleine deshalb schon eine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Und man darf ja, wie gesagt, nicht vergessen, am Ende des Tages geht es um die Besteuerung des Vermögenszuwachses. Und was zwischendurch passiert, ist am Ende des Tages letztendlich nur dazu da, damit der Staat nicht allzu lange auf seine Steuereinnahmen warten muss, gerade bei Tesorierendenfonds. Und ob da jetzt die Bemessungsgrundlage, die man jährlich nimmt, gerechtfertigt ist oder zu hoch oder zu niedrig ist, das ist eigentlich nicht ganz so entscheidend, weil sie wird ja hinten raus bei der Endabrechnung immer mal angerechnet. Also hat man zu viel gezahlt, bekommt man hinten raus, muss man hinten raus weniger nachversteuern und umgekehrt. Also von daher ist das unterm Strich, glaube ich, schon eine sehr sinnvolle Vorgehensweise gewesen, da etwas zu verändern.
Wir haben gesagt, ein Teil war auch Steuervereinfachung verständlich machen. Das Steuersystem, ist das verständlicher geworden? Was für Reaktionen hast du von euren Kunden oder auch teilweise von den Anbietern selbst erlebt im Zuge dieser Reform?
Also ich habe ja eine Kolumne bei Das Investment, wo ich ja regelmäßig über diese Dinge schreibe. Das mache ich ja deshalb auch, weil es mir wichtig ist, dass gerade auch in dem Bereich, wo ich ein bisschen weitergleisten kann, eine gewisse und auch vernünftige Aufklärung erfolgt. Und man kann schon feststellen, dass viele Anleger am Anfang größere Probleme mit der Investmentsteuerreform hatten. Da war die Nachfrage sehr hoch, auch an Aufklärungsmedien, ob das jetzt Artikel waren oder Webinare etc. Das hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen gelegt, gerade im Bereich der Vorabpauschale, wo man ja jetzt so ein bisschen im dritten Jahr ist, dass man damit konfrontiert wird als Anleger. Insbesondere auch, weil der Basiszins, das ist ja quasi die Hauptgröße bei der Ermittlung der Vorabpauschale, immer niedriger wurde und damit auch am Ende des Tages die Belastungen, die Konsequenzen für den Anleger auch immer niedriger wurde. Und von daher kann man schon sagen, dass da mittlerweile auch das Verständnis gestiegen ist, aber es gibt immer noch Verständnisprobleme, gerade bei der Vorabpauschale beispielsweise eben in Bezug darauf, dass die Vorabpauschale oftmals als die Steuer wahrgenommen wird, nach dem Motto, da muss die Vorabpauschale, sagen wir 100 Euro, und dann denken viele, das ist jetzt auch die Steuer, die ich zahlen muss, das ist aber lediglich nur die Bemessungsgrundlage. Na, wenn man jetzt mal ein Beispiel bleibt, muss der Anleger dann 25 Euro zahlen, also 25% von 100 Euro. Also die Fahrpauschale ist nicht die Steuer, sondern die Bemessungsgrundlage der ganzen Geschichte. Was kommen wir vielleicht später noch zu. Das Thema Teilfreistellung ist noch ein Thema, was zum Teil etwas noch zu wenig beachtet wird, gerade bei Mischfonds. Auf der anderen Seite, bei der Veräußerung gibt es auch noch einige administrative Themen, kommen wir vielleicht auch gleich später dazu, die auch viele Anleger teilweise verwirrt und verunsichert. Und da gibt es vielleicht auch noch Optimierungsbedarf.
Verwirrung ist ein gutes Stichwort. Du hast von dem schrumpfenden Basiszins gesprochen. Der ist nun so geschrumpft, dass er negativ ist. Und bei dieser inversen Vorstellung, nennen wir es so, kriegen ja auch gedanklich viele Probleme. Da gibt es ja jetzt das Stichwort der negativen Vorabpauschale. Vielleicht dazu mal ein, zwei Sätze vom Fachmann.
Ja, also die kann es nicht geben. Also es gibt keine negative Vorabpauschale. Wie gesagt, immer das Bild vor Augen halten, dass es nur darum geht, währenddessen schon mal eine Steuer seitens des Staates zu erhalten. Und wenn die Bemessungsgrundlage negativ ist, dann sagt der Staat, okay, in dem Jahr muss der Anleger dann auch keine Steuer auf die Vorabpauschale zahlen. Das führt jetzt nicht zwangsläufig dazu, dass man keine Steuer dann für das Jahr bezahlen muss. Denn wenn man beispielsweise dann mit Wertzuwachs einen Zuwachs in dem Jahr erzielt hat, dann führt das zwar nicht unmittelbar zu einer Besteuerung, aber wenn dann dieser Wertzuwachs aus dem Jahr hinten raus dazu beigetragen hat, dass insgesamt der Fondspreis bis zum Verkauf gestiegen ist, dann ist natürlich auch dieser Zeitraum dann steuerpflichtig. Also wenn die Vorabpauschale null ist, heißt das nicht, dass der Anleger keine Steuern mehr auf seinen Fonds zahlen muss, sondern das bezieht sich nur auf diese Vorabbesteuerungselemente. Und wie gesagt, hinten raus gibt es immer die Endabrechnung und da wird einfach nur banal geguckt, zu was hast du gekauft, zu was hast du verkauft, die Differenz ist zu besteuern, was hast du währenddessen schon versteuert, der wird noch abgezogen und dann habe ich da entsprechend meine Steuer drauf zu zahlen.
Wo es ja auch Verwirrung und erste Klagen von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gibt, ist rund um das Thema der fiktiven Veräußerung, die da stattgefunden hat, wo plötzlich Leute ja mehr Gewinn versteuern sollen, als sie derzeit hätten, wenn sie es realisieren müssten, das Konto. Hast du bestimmt auch ein paar Gedanken zu.
Ja, das ist so ein bisschen Teil dessen, dass durch den Wechsel eine etwas andere Denke reingekommen ist. Und das hat eigentlich weniger mit dem fiktiven Veräußerungsgewinn zu tun, sondern eher mit der neuen Teilfreistellungsregelung. Also in dem Beispiel, ich muss dazu sagen, ich habe es nur etwas am Rande verfolgt, aber ich habe es mir zur Vorbereitung nochmal durchgelesen, hat ein Anleger in einem Zeitpunkt vor 2018 zu 40.000 Euro eine Anlage, Fondsanlage getätigt, einen Aktienfonds gekauft. Der hatte dann einen Wertzuwachs bis zum 1.12.2017 auf 48.000 Euro. Und der Gesetzgeber hat halt gesagt, zu Recht, wir müssen das alte Ermittlungsregime abschließen zum Ende des alten Gesetzes, zum 1.12.2017. Und man hat dann quasi hier fiktiv verkauft und dann wieder fiktiv neu angeschafft. Und dann hat er jetzt erstmal 8.000 Euro Zuwachs auf der Uhr, die dann zwar in dem Moment noch gar nicht versteuert worden sind, aber die wurden schon mal ermittelt und zurückgehalten quasi als Information. Und dann hat er zu einem späteren Zeitpunkt, ich glaube auch wieder zu 42.000 Euro, glaube ich, verkauft oder zu 40.000 Euro, also unterm Strich, ich glaube zu 40.500 Euro wieder verkauft. Das heißt, aus Sicht des Anlegers hat er 500 Euro Gewinn gemacht. Und 500 Euro, darauf 25% ist jetzt irgendwas um die 100 Euro an Steuern und hat aber über 700 Euro Steuern zahlen müssen. Und das ist natürlich zuerst mal schwer zu verstehen. Ich habe einen Zuwachs von 500 Euro, muss aber über 700 Euro Steuern zahlen. Und das Thema kommt hier aus der Teilfreistellung. Es ist so, dass wenn ich einen Zuwachs erziele seit 2018, nehmen wir mal an, von 10.000 Euro, dann habe ich ja eben gesagt, bei einem Aktienfonds erhalte ich eine Teilvorstellung von 30%. Das heißt, ich habe einen Zuwachs von 10.000 Euro, muss aber nur auf 7.000 Euro Steuern zahlen. Und was der Gesetzgeber im Positiven dem Anleger zuspricht, dass eben diese 3.000 Euro nicht zu versteuern sind, ist natürlich im Negativen hat die umgekehrte Wirkung. Das heißt, wenn ich einen Verlust von 10.000 Euro mache, dann kann ich nur 7.000 Euro gegen andere positive Erträge gegenrechnen. Also ich verliere quasi 3.000. Und daraus entsteht auch dieses Delta, was hier entstanden ist. Denn der Verlust, den der Anleger seit 2018 dann erlebt hat, von minus 7.500 Euro ungefähr, davon konnte er nur 70% steuerlich wirksam verrechnen. Und in der Summe hat er letztendlich quasi im Positiven 8.000 Euro versteuern müssen und konnte dann quasi, stimmt nicht ganz richtig, aber in Wirkung schon, konnte dann nur einen deutlich geringeren Teil steuerlich dagegen rechnen. Und daraus ergibt sich dann die Differenz, dass da noch ein Betrag übrig blieb, der zu einer höheren steuerlichen Belastung geführt hat. Dass man das als unfair für sich wahrnimmt als Anleger, kann ich sehr gut nachvollziehen. Umgekehrt hätte der Anleger aber sich nicht beschwert, wenn er anstatt 7.500 Verlust 7.500 Gewinn gemacht hätte und auf die 7.500 obendrauf eben dann eben nicht komplett Steuern hätte zahlen müssen. Das ist ein bekanntes Problem. Das hat auch der Gesetzgeber gesehen. Wir haben ja im Bundesverband da auch intensiv drüber gesprochen, auch über die Berechtigung der ganzen Geschichte. Den Standpunkt des BMF kann man nachvollziehen. Wenn ich im Positiven etwas quasi steuerlich entlaste, dann muss ich das im Negativen auch mit berücksichtigen und sagen, kann ich nicht sagen, da akzeptiere ich aber alles. Und daher den Standpunkt kann man verstehen. Darüber diskutieren kann man sicherlich, ob das jetzt am Ende des Tages vor Gericht irgendwie hält, ob da Grundsätze missachtet worden sind, die der Gesetzgeber hätte beachten müssen. Das kann ich nicht beurteilen. Das wird das Gericht dann feststellen.
Als derjenige, der die Perspektive und verschiedene Perspektiven, die der Investmentgesellschaft, die des Ausschussvorsitzenden auf diese Reform hat, was ist das, wo du aus den letzten 2 Jahren sagst, das ist bei mir im Ergebnis hängen geblieben, das sind die Eindrücke, die ich gewonnen habe?
Also da ist einerseits die Seite der Fondsgesellschaft, die wir als Fondsgesellschaft gesehen haben, als damals das neue Gesetz gekommen ist oder in Planung war. Da gab es halt das Thema Teilfreistellung und die Voraussetzung dafür. Da hatte das Ganze mit der Thematik, wie hoch ist jetzt der physische Anteil an Aktien in einem Portfolio, was beim Dachfonds durch die indirekte Investition natürlich tendenziell eher ein Problem darstellt. Das hatte der Gesetzgeber erkannt, er hatte aber dafür keine Lösung gehabt. Und wir waren damals dann stellvertretend für die Dachfondsbranche in Berlin beim BMF. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wo ich auch nochmal erkennen konnte, dass da jetzt nicht irgendwelche Leute sitzen, die keine Ahnung haben, sondern im Gegenteil, die wirklich sehr viel Ahnung haben, aber trotzdem auch die Nähe zur Branche suchen, weil es natürlich das eine ist, Gesetze zu schreiben und Verordnungen zu schreiben, das andere ist dann auch zu verstehen, was das in der Praxis für die einzelnen Gesellschaften bedeutet. Und da muss man schon ganz klar sagen, man hat da proaktiv mit überlegt, wie man das Ganze auflösen kann. Wir hatten dann auf der Taxifahrt, hatte Herr Meier und ich, damals ja noch BVI-Vorschussaussitzender des Steuerschusses, die Idee, es war auf der Taxifahrt letztendlich, okay, wir müssen eigentlich die ganzen Zielfondsgesellschaften dazu bringen, diese Kapitalbeteiligung zu melden. Und dann hätte der Dachfonds auch die Möglichkeit, eine physische Aktienquote zu produzieren oder zu ermitteln. Und das war natürlich dann echte Aufklärungsarbeit, weil wir mussten dann die ganzen Fondsgesellschaften anschreiben. Und gerade die Ausländischen hatten mit dem Thema überhaupt noch nie was von gehört, mussten ja auch ein Stück weit, ja, ich sag's mal, tagesaktuelle Geheimnisse preisgeben. Ja, weil es ist ja schon auch eine gegebenenfalls interessante Information, wie jetzt gerade heute die physische Aktienquote im Portfolio ist. Aber wir haben es geschafft. Wir haben da sehr viel Aufwand reingebracht und das hat dann auch eben entsprechend dazu geführt, dass auch beispielsweise wir bei unseren DAF-Fonds dann auch vergleichbare Teilfreistellungen bekommen haben wie bei einem normalen Aktienfonds oder Mischfonds. Und ein anderer Part war auch jetzt nochmal zum Thema Verbandsarbeit. Also es gab nie mehr Steuerausschusssitzungen als in den Jahren 2016, 2017, 2018. Also da war ich gefühlt wöchentlich in Frankfurt und es war sehr intensiv. Auch da waren da teilweise die Herren vom BMF dann vor Ort. Also es war wirklich ein sehr guter Austausch. Das hat mir persönlich auch nochmal geholfen, als Bürger so ein bisschen auch an den Staat zu glauben. Vielleicht ist das gerade in diesen Zeiten nicht ganz so unwichtig. Und die Beamten, die da gearbeitet haben. Also ich kann an der Stelle nur sagen, da habe ich sehr motivierende Menschen gesehen, die auch wirklich dann Interesse hatten, einen positiven Lösungsbeitrag zu erarbeiten. Auf der Anlegerseite oder auf der Vermittlerseite oder Anlageberaterseite, ja, da haben wir auch ziemlich große Aufklärungsarbeit geleistet. Ich hatte in meinen Webinaren in 2017 in drei Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer jeweils dann dabei. Das hat dann schon gezeigt, dass wir da auch, glaube ich, ganz gut unseren Beitrag leisten konnten. Und es wurde mir auch wirklich oft wiedergespiegelt, dass das auch wichtig war, denn auch wenn das Thema Steuern nur ein Randthema ist. Es ist immer aber auch Teil von Gesprächen. Und da ist man schon auch als Berater, glaube ich, sehr froh, wenn man dann irgendwie eine Quelle hat, auf die man sich irgendwo verlassen kann, weil teilweise in der Presse, das ist jetzt eine pauschale Antwort, aber das ist auch einer der Gründe, weshalb ich die Kolumne angefangen habe. Da hat mir das eine oder andere missfallen. Da gab es auch Nachrichten, die wirklich falsch waren. Und ja, mittlerweile rufen dann auch viele Vermittler bei mir an und fragen dann, ist das richtig, was ich da irgendwo gelesen habe? Und da konnte ich natürlich mit meinen Kolumnen da so ein bisschen auch mich selber entlasten. Wenn ich über das Thema geschrieben habe, konnte ich dann sagen, liest du das durch, dann steht da alles drin. Und von daher gab es ein sehr großes Interesse. Und letztendlich, da ist man ja auch immer noch dabei. Ne? Das ist Jahr für Jahr gewöhnt man sich immer mehr, auch als Anleger und Anlageberater, an diese Investmentsteuerreform. Und von Jahr zu Jahr versteht man es besser. Das war mal von vornherein klar. Und hinten raus verliert es dann auch ihren Schrecken. Und deshalb glaube ich auch, dass das grundsätzlich der richtige Weg war, den der Gesetzgeber da gegangen ist.
Ich hatte eben diesen Review angesprochen, der vom Gesetzgeber geplant ist. Wenn wir den hier jetzt vorziehen, so ein bisschen Fazit haben wir schon. Aber wo siehst du jetzt ganz persönlich noch Handlungsbedarf, wo du sagst, das kann eigentlich noch besser gemacht werden? Wenn ich da zu Anhörungen geholt werde, dann wird das ein Punkt sein, den ich auf jeden Fall vertrete, weil ich der Ansicht bin, dass das kann man da an der Stelle noch optimieren.
Ja, da habe ich so zwei Bilder. Das eine ist an den Staat gerichtet und hat mit dem Freistellungsauftrag zu tun. Es ist ja so, jetzt beispielsweise haben wir es ja gelernt, wenn der Basiszins negativ oder maximal null ist, dann entsteht eben auch keine Farbpauschale. Und wenn wir jetzt mal so tun, der Anleger hat ein vernünftiges Depot, ein vernünftiges Fonddepot und hat tendenziell, weil er die Ausschüttung nicht benötigt, das Geld in tesorierende Fonds investiert, damit es arbeitet, dann kann er den Freibetrag, den er jährlich hat, nicht nutzen. Und wenn ich jetzt einfach mal unterstelle, es gibt keinen Freibetrag von 1.000 Euro, wir tun jetzt einfach mal so, es gäbe ihn, der ist ja tatsächlich bei 801 Euro als Steuerpflichtiger und ich habe jetzt einen Wertzuwachs von jedes Jahr 1.000 Euro, dann könnte ich natürlich, wenn ich irgendwie den Freibetrag nutzen könnte, nach x Jahren den kompletten Zuwachs durch den Freibetrag auch ausnutzen. Aber dadurch, dass ich den nicht gebrauchen kann, geht der mir von Jahr zu Jahr verloren. Und hinterher muss ich aber dann, wenn ich komplett verkaufe, trotzdem, unterstellen wir mal 10-mal 1.000 Euro, geht linear die Wertsteigerung hoch, muss der Anleger dann trotzdem auf die kompletten 10.000 Euro dann die Steuern zahlen. Und das wäre natürlich schon sinnvoll, wenn der Gesetzgeber sagt, ich möchte an dem Zuwachs partizipieren, dass es irgendwo auch eine Form von Anerkennung gibt, dass man die jährlichen Freibeträge nicht genutzt hat. Das kann man dadurch lösen, dass man einen nicht genutzten Freibetrag fortsetzen kann, dass man den quasi aufbauen kann über Jahre. Das wäre auch fair aus meiner Sicht. Aber hier ist gegebenenfalls auch die Fondsbranche gefordert. So ganz grob kann man sagen, bei Anlegern, die 30.000 Euro anlegen können, ich weiß nicht, wie weit das jetzt stellvertretend ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so die von allermeisten Bundesbürgern, die einen normalen Job nachgehen, man da wahrscheinlich jetzt nicht allzu weit von entfernt ist, was man da an Fondsvermögen aufbauen konnte. Und wenn man da beispielsweise als Fondsbranche ganz gezielte Ausschüttungsklassen schafft, die fix einfach ausschütten und schon mal was von weg mitgeben, der Anleger kann es ja dann wieder anlegen in neue Anteile, aber dann kann er natürlich sehr stark, sehr einfach den Freibetrag ausnutzen und hat dann im Vergleich zu einer Tesorinnenvariante steuerlich das Ganze deutlich optimiert. Da ist vielleicht die Fondsbranche ein bisschen gefragt, ganz gezielt auch für diese Anleger letztendlich ausschüttende Klassen. Wir machen das, wir haben fixe Ausschüttungsklassen, damit der Anleger hier sehr gezielt den Freibetrag ausnutzen kann.
Gut, das sind doch mal Vorschläge, die man da noch mitnehmen kann. Und der eine oder andere sieht dann das Thema feste Ausschüttung vielleicht auch noch ein bisschen anders, als er das in der Vergangenheit gesehen hat. Wir haben das eben schon mal gehört. Es ist nicht so ganz einfach, sich da weiterzubilden. Die Materie ist auch komplex. Ein Berater darf ja keine Steuerberatung machen. Trotzdem wird er von seinen Kunden immer wieder gefragt, wie sehen Sie dieses, wie sieht er jenes? Und er soll das natürlich verstanden haben. Du hast deine Kolumne eben angesprochen bei Das Investment. Ich frage dich zum Schluss wie jeden Zuschauer nach einer Literaturempfehlung, aber in diesem Falle mal ganz bewusst so, wo finde ich verständliche Materialien? Ich denke da vielleicht nicht nur an Internetseiten, sondern auch mal an das ein oder andere Lernvideo, mit dem man sich weiterbilden könnte, was solche steuerlichen Mechanismen angeht. Gibt es da irgendwelche Tutorials oder so, auf die du gestoßen bist, wo du sagst, da kann man das ganz gut sehen. Viele haben da bei diesen ganzen Steuersachen immer einen riesen Paragraphenhaufen vor ihrem Auge und sagen, da habe ich keine Lust, mich weiterzubilden. Wo kriegen wir es ein bisschen volksnäher?
Also ich kann nur sagen, die besten Möglichkeiten hat man auf der Seite des BVIs. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man jetzt neutrale, gute Informationen ziehen möchte, da gibt es einen Frage-Antwort-Katalog, da gibt es ein Video. Das kann man nicht viel besser machen. Und man hat es von einer sehr seriösen Stelle. Wir versuchen natürlich auch da entsprechend dazu beizutragen. Aber das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen reicht das vollkommen, um sich hier im Allgemeinen zu informieren. Und im Speziellen, wenn so spezielle Themen sind, ich habe es immer angedeutet, das Thema Teilfreistellung bei Mischfonds, das wird echt noch unterschätzt, weil es ja gerade bei Mischfonds, wie gesagt, die Voraussetzung ist ja immer, dass man da im Prospekt des Fonds letztendlich reinschreiben muss, ob man eben mindestens 25% oder mindestens 50% in physischen Aktien investiert. Und gerade bei Mischfonds, die ganz gerne ja auch, es gibt ja welche, die auch ganz gerne spielen mit der Aktienquote, da kann natürlich dann eine Einstufung im Extremfall, dass derjenige nicht reinschreibt, dass ich mindestens 25% oder 50% in Aktien investieren will, hat das natürlich dann eine große steuerliche Konsequenz, weil ich ja dann als Anleger nicht an der Teilfreistellung partizipiere, obwohl ich auf Fondsebene die Belastung habe. Und dann heißt es ja noch umso mehr, dass der Fondsmanager quasi über Markttiming-Aspekte versuchen muss, quasi zuerst mal diese Lücke zu schließen. Das war früher nicht der Fall. Und um da auch eine gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten, haben wir dazu auch mal eine Broschüre gemacht, wo das Thema detailliert dargestellt, auch vorgerechnet wird. Also ich würde mal sagen, im Speziellen muss man dann auf die Spezialisten zugehen, die dann sich mit speziellen Themen auseinandergesetzt haben. Da gibt es wahrscheinlich auch außer uns noch andere, die sich mit so Sonderthemen beschäftigt haben. Aber beispielsweise so die Thematik Teilverstellung auch bei betrieblichen Anlegern, das ist schon etwas, wo man als Berater, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, sich schon informieren sollte und das auch den Kunden kommunizieren muss, dass das auch steuerliche Konsequenzen hat, wenn man einen Fonds hat, der keine Teilfreistellung hat.
Wir halten fest, nichts ist so sicher wie der Tod und die Steuern. Das soll uns an dieser Stelle für heute gereicht haben. Das war mal ein erster Rückblick auf die Erfahrungen mit der Investmentsteuerreform. Ich bedanke mich bei Andreas Beiß, Vorstand des Auren Fonds Service AG und Mitglied im Ausschuss, im Steuerausschuss des Deutschen Fondsverbands, dass er uns das hier heute mal ein bisschen näher gebracht hat. Danke dir, Andreas, und danke an die Zuhörer. Danke fürs Zuhören hier heute. Bewerten Sie uns gerne in den entsprechenden Portalen. Sie dürfen uns gerne auch Ihren Kollegen und Ihren Freunden weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund und dann sage ich einfach von hier aus bis zum nächsten Mal aus dem ABC Tower. Tschüss.